Für die Bibelstunde Sendung und Dienst der Jünger Jesu ist ein Text aus Matthäus 10 und wir lesen ab Vers 16 bis Vers 39. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid wie die Schlangen klug und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln in ihren Synagogen. Und man wird euch vor Statthalter und Könige führen um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es soll euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn, und die Kinder werden sie empören gegen ihre Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende ausharrt, der wird selig werden. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr ist. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann, in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer mich nun bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wir beten. Ja, Vater, wir danken dir für die Wucht deines Wortes, für die herausfordernde Kraft deines Wortes. Du willst eine gesunde Bewegung hervorrufen, dass wir nicht schläfrig und lau und irgendwie so unseren Weg gehen, sondern hellwach werden. Und dass wir bewusst unseren Weg gehen und bewusst vor dir stehen, nach deinen Ordnungen leben wollen, dir entgegengehen wollen. Danke, dass diese Stunde auch eine Verkündigungsstunde deines Heils, deiner Rettung, deines Evangeliums sein darf. Danke, dass wir mitdenken dürfen mit deinen Gedanken. Danke, dass du uns würdigst, hineingeführt zu werden in deine Welt, in deinen Willen, in deine Pläne. Wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast. Wir danken dir, dass das Innerste von dir am Kreuz geoffenbart ist. Ein Gott, der sich selbst opfert, um zu retten, aus Liebe. Und nun nimm du diese Stunde in deine Hand. Wir bitten dich um Ohren, die hören, und Augen, die sehen. Und wir bitten dich für unsere beiden Brüder, dass du sie benützt, dass du durch sie reden kannst, was du geredet haben willst. Gepriesen seist du. Amen.
Einen guten Abend allerseits. Bei uns würde ich sagen, Erev Tov und ein herzliches Shalom. Ich bin natürlich dankbar, dass Elia mit mir unterwegs ist, nicht nur, weil wir uns gut ergänzen, sondern weil ich mit ihm als Arzt auch immer meinen Leibarzt dabei habe.
Ein Lukas.
Genau. Ich soll in 10 Minuten einen Abriss von meinem Leben geben. Dazu gibt es, ich glaube, 10 oder 15 Kassetten zum Hören oder CDs. Aber das Wichtigste in 10 Minuten. Wie gesagt, ich wurde in Algerien geboren. Und zwar in Umständen, die euch eher fremd sind, irgendwo in der Wüste, ziemlich sicher noch in einem Zelt. Mein Vater war ein algerischer, wie man sagt, Berber, Moslem. Viel später habe ich erfahren, dass meine Mutter höchstwahrscheinlich aus einer jüdischen Familie stammt, aber ich habe nie dazu Papiere oder irgendetwas gesucht oder gefunden. Das hat man mir einfach gesagt. Wichtig ist, dass ich schon sehr klein, vielleicht mit 2, 3 von meiner Familie wegkam, bei Verwandten untergebracht wurde, weil mein Vater im Militär war. An etwas kann ich mich erinnern. Und ich muss noch sehr klein gewesen sein, vielleicht 4, 5, dass ich meinem Vater, als er mal bei einem Onkel, wo ich gerade war, zu Besuch war, dass ich ihm, als er zu Ross weiterging, dass ich ihm die ganze Nacht durch die Wüste nachgelaufen bin. So lange, dass als er mich entdeckt hat, er mich nicht mehr zurückbringen konnte. So bin ich dann 2, 3 Jahre mit ihm im Militär aufgewachsen. Dann musste er dann weiter und ich habe dann auch eine Zeit in einem sogenannten Kindermilitärlager verbracht. Heute würde man sagen, da werden eigentlich Terroristen herangebildet, damals im Krieg gegen Frankreich. Ich bin dann da irgendwann geflohen, weil viele der Kinder, die da waren, das nicht überlebt haben. Und dann habe ich als etwa von 8 bis 10 auf der Straße gelebt, 2 Jahre lang. Und ich denke, in alledem war die Hand Gottes ja dabei. Und dann kam irgendmal eine Gruppe von einer Schweizer Organisation in dieser Gegend. Die haben Kinder, die krank waren, eingesammelt, um sie für einige Wochen in die Schweiz für medizinische Behandlung zu nehmen. Und irgendwie ist es mir gelungen, mich in diese Gruppe hinein zu infiltrieren. Ich kann mich erinnern, eine Woche lang bin ich jeden Tag wieder zu diesem Treffpunkt gegangen und gesagt, ich will mit. Ich wusste nicht, was Schweiz war. Ich wusste nur, mit diesen Leuten zusammen sein, da gibt es etwas zu essen. Da bin ich dran geblieben und sie haben mich, das ist das Wunder, mitgenommen, obwohl ich keine Papiere hatte, nicht. Ich habe auf der Straße gelebt. Und so bin ich in die Schweiz gekommen mit 100 anderen Kindern. Und dann hat Gott angefangen, das erste Wunder zu machen. Die Familie, die mich aufnahm, sie hätten mich nach 2, 3 Monaten wieder zurückschicken müssen, genau in der Zeit ist mein Pflegevater mit Krebs krank geworden. Und die Familie, ich würde sagen, ein bisschen gottesfürchtig, aber mehr oder weniger nominelle Christen. Und die Pflegemutter hat mir dann erzählt, als ihr Mann mit Krebs krank war, habe Gott ihr gesagt, ich biete dir einen Handel an. Wenn du alles unternimmst, dass dieses Kind hier bleibt, werde ich deinen Mann heilen. Das hat sie mir erzählt. Und tatsächlich, sie ist auf das eingegangen, ihr Mann wurde geheilt und lebte weitere 40 Jahre. So bin ich in der Schweiz geblieben, in einem Emmentaler Dorf in der Schweiz, wirklich auf dem Land. Und man kann sich vorstellen, ich war ein wildes Kind. Alles, was ich kannte, war zu überleben auf der Straße. Und deswegen war das sehr wahrscheinlich auch so. Man hat mir gesagt, das erste Jahr hätte ich jeden Tag eine Schlägerei gehabt. Weil das war meine Sprache. Wenn ich einen Eindruck hatte, ich war nicht ganz richtig behandelt. Auf alle Fälle, etwas ganz Wichtiges vielleicht hier, einfach auch, um sich zu merken, hat Gott den ersten Samen gesät. Und zwar gab es in dieser Zeit eine Kinderzelt-Evangelisation. Vielleicht gibt es welche, die den Namen mal gehört haben, von Elsie Welti. Das war eine Frau, die mit Bibellesebund gearbeitet hat, eine junge Frau damals. Die hat Kinder mit Bonbons bestochen, dass sie mich ins Zelt bringen. Und die sind dann zu mir gekommen und gesagt, schau, das ist der Deal. Wir kriegen das, wenn du mitkommst. Und dann können wir das teilen. Das haben wir dann gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, was sie gesagt hat, aber etwas ist damals in meinem Herzen geblieben. Die Art und Weise, wie diese Frau von Jesus gesprochen hat, hinterließ in mir das erste Mal ein tiefes Verlangen, solch einen Freund möchte ich auch haben, wie diese Frau hat, so wie sie von Jesus gesprochen hat. Und so hat diese Frau den Namen Jesu das erste Mal in mir positiv belegt. Später kamen die Zeiten des Aufruhrs. Ich habe als Teenager natürlich sehr bald bemerkt, dass ich ein Mensch bin zwischen den Kulturen. Ich habe nämlich nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich meine Sprache vergessen. Ich war bis 10 ein Analphabet. Ich war noch nie in der Schule. Und ich könnte ganz viele Geschichten erzählen, wie mein Integrieren in die Schule ablief. Das war wie im Film. Das Dorf hatte damals wirklich einiges an Aufregung mitbekommen und erlebt. Auf alle Fälle, die Suche nach dem, wer ich eigentlich bin, die Frage nach der Identität, aber auch die Frage, schon mit 16, 17 Jahren hat mich das herumgetrieben. Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Um was geht es eigentlich? Das hat mich dann, ich habe sehr viel gelesen, ich habe mich mit Islam auseinandergesetzt natürlich. Ich habe mich auch mit der Bibel auseinandergesetzt. Jesus hat mich immer fasziniert. Aber ich habe mich auch mit der damalig gängigen, die Philosophie, die mich angesprochen hat, das war der Existenzialismus. Einige kennen vielleicht Namen wie Jean-Paul Sartre oder Camus, später dann Kierkegaard. Was mich getrieben hat, war wirklich die Frage, was ist wahr? was ist wirklich? Weil ich habe bemerkt, in mir und auch um mich herum, wir alle sind hungrig nach Leben. Das hat mich schon mit 17 herumgetrieben. Aber wir geben eigentlich alle etwas vor, was wir nicht wirklich sind. Ich habe gedacht, wenn die Leute wüssten, wie es in mir aussieht, gegen außen. Mit der Zeit gegen außen hatte ich viele Freunde. Ich wusste dann auch, wie man mit Menschen umgehen muss, damit man Freunde hat. Aber gegen innen sah das ganz anders aus. Dieser Hunger nach Wahrheit, nach Wissen, wer ich bin, nach Wissen, was das Ziel meines Lebens ist, wurde nicht gestillt. Natürlich habe ich da und dort Zeugnisse, Gott sei es gedankt, von Christen gehört. Aber das hat in mir noch nicht wirklich das bewirkt. Ich kam dann auch drei Jahre etwa in die Drogenszene in der Schweiz. Ich habe nicht Drogen genommen, um wirklich Bewusstseinserweiterung zu erfahren. Ich habe Drogen genommen, um zu vergessen, weil ich diesen Druck in mir nicht mehr ausgehalten habe. In dieser Zeit, und wenn ich zurückschaue, Gott hat unglaublich Gnade über meinem Leben gegeben. Viele meiner Freunde sind im Gefängnis gelandet und ich habe mir Sachen erlaubt, die ich hier jetzt nicht aufzählen kann. Und Gott hat mich in allem bewahrt. Zweimal bewahrt vor dem Tod nach einer Überdosis. Aber durch die ganze Geschichte hindurch kommt das zu einem Punkt. Eines Tages hat Gott das so angeordnet, dass ich in Basel war das, mit Freunden dahin kam. Und als ich aus dem Auto ausstieg, waren wir von der Polizei umgeben. Und die haben immer gedacht, ich müsse der Kopf einer Drogenorganisation sein. Was ich nicht war. Aber offenbar habe ich den Eindruck gemacht. So haben sie uns abgeholt. Sie haben natürlich Drogen gefunden. Und ich erzähle das, weil ich war nicht länger als 7-8 Tage im Untersuchungsgefängnis. Aber das war die Zeit der Wende. Obwohl ich am Anfang zu der Untersuchung abgeführt wurde, mit Hunden, mit allem Möglichen damals. Der einzige Gedanke, den ich hatte, war, ich habe damals zwei Pakete Zigaretten geraucht und so weiter und ich hatte nichts. Keine Drogen, keine Zigaretten und so. Gott war mir fern. Ich habe nicht gebetet. Aber eines Morgens, als ich aufwachte, da war meine Zelle erfüllt von einer Gegenwart, die ich nicht beschreiben kann. Ich fand mich auf meinen Knien und hörte mich fragen, Herr, was willst du von mir? In dem Moment, ohne dass mir, wie gesagt, ich habe nicht die Bibel gelesen, obwohl ich sie gekannt habe, zumindest zu einem gewissen Teil, ich wusste, wer vor mir stand. Ich habe einen Eindruck gehabt, jede Zelle in mir wusste das. Und dann hörte ich die Stimme, wie wir miteinander sprechen, die mir gesagt hat, du suchst die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Von dem Augenblick an war das so eingeprägt in mir, die Wahrheit ist kein Konzept, sie ist eine Person. Und ich wusste, wenn ich Nein sagen würde zu dieser Stimme, ich würde meinen Verstand verlieren. Weil ich wusste, da gibt es kein Argument, keine Frage. Und das war für mich, ich weiß nicht, wie lange das ging. Und ich habe dann gehört, dein Leben gehört mir. Und von da an hat sich alles gewendet. Damals war ich 20. Die Geschichte geht natürlich viel länger. Die harte Arbeit Gottes an mir fing erst an. Und er hat Meißel und Hammer gebraucht, um mich dorthin zu bringen, was er sich von Anfang an vorgenommen hat. So viel in Kürze, alles andere, die restlichen 50 Jahre fast. Mit ihm, eins kann ich euch sagen, Verzeihung, den Vergleich für Leute, die keinen Wein trinken, aber ich sage immer wieder, das Leben mit Jesus vergleiche ich manchmal mit wirklich gutem Wein. Je älter er wird, umso besser wird er. Je länger wir mit ihm unterwegs sind, umso leidenschaftlicher wird die Liebe zu ihm. So viel zu mir. Alles andere kann man in Büchern lesen. Zu heute Abend. Wir wollen eine Bibelarbeit miteinander machen. Liebe Freunde, es wird nicht eine klassische Bibelarbeit sein, wo wir von Vers zu Vers gehen. Das ist auch nicht möglich bei dem langen Text, den wir uns vorgenommen haben. Aber es sind drei Themen in diesem Text, die wir gerne beleuchten wollen mit euch. Und jetzt, ich hoffe, dass ihr nicht nur zuhört, sondern dass einige vielleicht auch die Bibel dabei haben. Weil wenn es heißt Bibelarbeit, dann ist es nicht nur die Bibel von mir gemeint, sondern ich kann euch nur eins sagen, liebe Freunde, lernt das Wort Gottes kennen. Lernt das Wort Gottes kennen. Und zwar ist es ein Gratistipp für alle, die intelligent und clever sein wollen. Denn das Wort Gottes sagt, Psalm 119, dein Wort macht mich weise. Weise als die Alten. Also wenn jemand von euch gerne den Durchblick haben will im Leben, in den Zusammenhängen der Welt, der muss das Wort Gottes kennen. Und heute Abend wollen wir ein bisschen in das einsteigen. Elia.
Also mein Vater hat sich jetzt ausführlich vorgestellt, in meinem Alter lohnt sich das noch nicht. Wenn ich dann mal 70 bin, dann erzähle ich auch lange Geschichten. Ich komme da darum gleich zum Text. Ich möchte anfangen mit dem Vers 16. Da heißt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum sei klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Matthäus 10, Vers 16. Das tönt jetzt schon etwas beunruhigend, wenn man das so liest. Wenn man sich etwas Gedanken macht, dann merkt man, dass das sowieso die Situation von über 90% von uns ist, vielleicht auch von uns allen. Diese Welt ist ein manchmal unfreundlicher Ort. Es gibt tatsächlich Leute, die Profit schlagen aus unserem Leben. Man kann sich nicht immer wehren und man ist immer wieder mal ein Schaf, das unter die Wölfe fällt. Das ist die Realität des Menschen in dieser Welt. Wir sind Schafe. Es gibt auch Wölfe, aber das sind wenige. Und meistens gehören wir nicht dazu. Der Unterschied ist nur, dass Jesus uns sendet. Wir sind sowieso wie Schafe unter Wölfen. Und man ist den Umständen viel mehr ausgeliefert, als man denkt. Solange alles glatt läuft im Leben, läuft eben alles glatt. Aber wenn dann Schwierigkeiten auftauchen, dann merkt man, wie hilflos man ist. In Deutschland und auch in Frankreich machen sich Menschen Sorgen darum, dass es kalt werden könnte im Winter, weil man zu wenig Gas hat oder zu wenig Elektrizität. Und da kann man nichts machen. Also wir können nichts machen. Es gibt Menschen, die hätten etwas machen können oder können vielleicht immer noch, das weiß ich nicht, aber wir können es nicht. Wir sind den Umständen weitgehend ausgeliefert. Das ist die Situation von Schafen unter Wölfen. Aber Jesus gibt uns eine Sendung. Er sagt, ich sende euch. Und das macht einen Unterschied. Wenn wir von ihm gesandt sind, dann haben wir Rückendeckung von ihm. Dann haben wir sein Backup. Wenn wir in diese Sendung laufen, wenn wir an dieser Sendung dranbleiben und das tun, was er sagt. Darum sagt er auch dann im Vers 28, ich springe jetzt ein bisschen nach vorne, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also die, die den Leib töten können und die Seele nicht, das sind unsere Mitmenschen. Die können das willentlich oder aus Versehen tun. Das kann ein LKW-Fahrer sein, der nicht rechtzeitig bremsen kann, der kann auch meinen Leib töten, aber nicht meine Seele. Der Leib und Seele verderben kann, das kann nur Gott. Und ihn fürchten, das macht Sinn. Und nachher fährt Jesus weiter und sagt, verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Gott kümmert sich um uns. Er sendet uns und er kümmert sich um uns. Und das ist eine gute Nachricht, weil das ist die einzige Sicherheit, die wir in dieser Welt haben können. Sicherheit in dieser Welt ist eine Illusion. Man fühlt sich sicher, solange man die Gefahr nicht sieht oder nicht erlebt. Natürlich gibt es gefährlichere Orte als Deutschland. Das ist schon so. Trotzdem gibt es auch in Deutschland Menschen, die unverhofft Unglück erfahren und dann können sie nichts dagegen tun. Das hört man nicht so gern, das ist auch unbequem und kann einem dann etwas ein ungutes Gefühl geben, wenn man sich doch eigentlich sonst ganz zufrieden fühlt. Aber Autounfälle erwischen immer die Falschen. Amokläufe auch. Die gibt es ja hier auch. In Frankreich, da wo ich lebe übrigens auch, da wurde ja der Weihnachtsmarkt vor ein paar Jahren gesprengt. Aber auch hier gab es ja vor kurzem einen Amoklauf an der Uni in Heidelberg. Da ist auch jemand gestorben und Menschen wurden verletzt. Das war dieses Jahr. Das kann man nie wissen. Das war ja nicht nachts in einer U-Bahn-Station, schlecht beleuchtet, das war einfach eine Uni. Es gibt keine Sicherheit und keinen Schutz vor Leid auf dieser Welt. Das, was Jesus uns bietet, das ist das Beste, was wir haben können. Er gibt Acht auf uns. Darum müssen wir uns nicht fürchten, wir sind kostbar als viele Sperlinge. Jesus bringt reale Sicherheit und er kann uns aus jeder Not retten. Das habe ich in meinem Leben so erlebt, das kann ich sagen. Ich habe einige Jahre an einem Ort gelebt, der viel gefährlicher ist als das badische Land. Das war ein Tal da an der syrischen Grenze, da bin ich mit meiner Familie hingezogen und alle haben gesagt, das ist Selbstmord. Sowas tut man doch nicht. Ich bin nicht aus Hobby dorthin gegangen, sondern weil Gott zu uns gesprochen hat, mehrmals und gesagt hat, geht dahin, seid da ein Licht für mich. Und wir sind gegangen und ich habe erlebt, Gott bewahrt uns. Uns ist nie irgendwas passiert, es ist nicht einmal ein Auto aufgebrochen worden, gar nichts. Obwohl um uns herum schon einiges schief ging, auch in dieser Zeit. Da gab es Bombenanschläge in unserem Wohnort und Schießereien. Aber das hat uns nie betroffen. Man kann sagen, ja, man kann ja mal Glück haben. Das kann schon sein, je länger man da lebt und immer noch da lebt, schrumpft die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach Zufall ist. Ich habe erlebt, ich bin kostbarer als viele Sperlinge. Gott sorgt für mich. Wenn ich diese Sendung annehme, die er mir gibt, das ist ein Schutz. Ich kann darum sagen, Gott zu vertrauen lohnt sich. Ihm vertrauen heißt, den Schutz in Anspruch nehmen, der wirklich nachhaltig ist und der krisenfest ist. Gott ist absolut krisenfest. Er sagt darum auch, darum sagt zum Beispiel David im Psalm 37, ich habe lange gelebt und nie sah ich einen Gerechten um Brot betteln. Und das ist wahr. Gott sorgt. Gott sorgt für die Leute, die sich an ihn halten. Das sagt Jesus selber auch. Ihr seht, ich entferne mich ein bisschen von meinem Text. Das ist jetzt vielleicht illegal. Aber wenn man in Matthäus 6 sagt Jesus seinen Jüngern, euch aber soll es zuerst um mein Reich gehen. Und dann wird euch alles andere dazugegeben. Und das stimmt. Und das ist eine unglaubliche Sicherheit, die wir gerade in unsicheren Zeiten in Anspruch nehmen können. Wenn wir uns um Gottes Reich kümmern und seine Sendung für uns nehmen und leben, so gut wir das können, dann können wir damit rechnen, dass er für uns sorgt. Und das empfehle ich sehr, das auszuprobieren. Das macht einen Unterschied. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Verse 32 und 33. Das sind zwei sehr klare und herausfordernde Verse. Die sind genauso gemeint. Wenn wir uns zu Jesus stellen, dann muss das hier passieren. Nicht nur in der Gemeinde, sondern in unserem Alltag. Da heißt nicht einfach, wer nur mich bekennt vor der Gemeinde, zu dem will ich mich auch bekennen vor dem Vater im Himmel, sondern vor dem Menschen überhaupt. Das braucht Mut. Aber das zeichnet uns auch aus als wahrhaftige Freunde von Jesus. Wenn wir dann im Himmel sind, dann ist es nicht schwierig, sich zu Jesus zu stellen. Aber dann ist es auch nicht mehr so viel wert. Wer sich hier zu Jesus stellt, der outet sich als Freund von Jesus, der outet sich als jemand, der auch etwas in Kauf nimmt, um klarzumachen, dass Jesus für ihn Wert hat. Und das ehrt Jesus. Und dann sagt Jesus, dann ehre ich euch auch. Dann werdet ihr auch zu mir gehören. Aber es wäre unwahrhaftig, erst dann bei der Wiederkunft Jesu zu sagen, wir haben schon immer gewusst, dass du der einzig Wahre bist und wir haben immer gedacht, wir haben es nicht laut gesagt, aber für uns war immer klar, dass du der einzige Weg bist für jeden Menschen. Das würde uns ja auch keiner sonst glauben. Unsere Freunde funktionieren auch nicht so. Menschliche Beziehungen, wenn sie freundschaftlich sind und wenn es echte Freundschaften sind, basieren ja auf Gegenseitigkeit. Und das ist etwas, was Jesus sich auch wünscht. Wenigstens gegenseitige Loyalität. Hier unterbreche ich mal und gebe weiter.
Ja, Elia hat euch das Angenehme weitergegeben und euch ermutigt. Was ich zu sagen habe, wird ein bisschen weniger angenehm werden. Zuerst möchte ich ganz einfach daran erinnern, wenn wir Matthäus 10 durchlesen. Wir haben das nicht gelesen, aber es fängt eigentlich damit an, die Sendung, dass Jesus seine Jünger aussendet und ohne jegliche Absicherung. Er sagt ihnen, was sie alles nicht mitnehmen können. Er sendet sie sozusagen schutzlos in diese Welt, ohne Machtmöglichkeiten, ohne Geld, nichts. Das Einzige, was er ihnen mitgibt, ist, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und wenn wir das verbinden mit dem, was Elia gesagt hat, dass der Vater, dass wir einen Vater haben, der sogar jedes Haar auf unserem Haupt gezählt hat. Mit anderen Worten, nichts geht an ihm vorüber, ohne dass er das sieht. Und wenn ich glaube, dass der Vater absolut gut ist und absolut für mich ist, das wäre die Sicherheit schlechthin, die Gelassenheit schlechthin, die in meinem Herzen Einzug halten könnte, wenn ich das glaube. Das ist die Sendung, dann sagt uns Jesus aber auch, wir sind Schafe. Und ich würde sagen, wir können das Bild der Wölfe auch so nehmen. Diese Welt ist eine Welt der Wölfe, weil die Wölfe, was ist ihre Natur? Ein jeder kämpft für sich selbst. Und wehe, wenn jemand schwach wird, dann wird der gefressen von seinen Mitwölfen. Und das ist genau das, was geschieht in der Welt. In dieser Welt der Wölfe, die mit allen Mitteln kämpfen, schickt uns Jesus eigentlich ohne Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Er sagt, es ist genug, dass ich da bin. Ich bin deine Sicherheit. Die Frage ist, will ich ein Schaf sein? Er sagt es nur, weil er weiß, dass er der Hirte ist. Ein Hirte, der imstande ist, sein Schaf mitten unter den Wölfen zu bewahren. Und dann geht es weiter und er sagt, wenn wir die Sendung, die er uns aufgegeben hat, nämlich ihn zu verkündigen, ihn als Herrn über Leben und Tod, über Gericht und Gnade, als einzige Quelle des Heils, als der wiederkommende König, ihn zu verkündigen, um der Welt zu sagen, ob ihr es glaubt oder nicht, der Tag kommt, wo ihr Rechenschaft ablegen müsst, denn ihr gehört nicht euch selbst. Gott, ihr gehört Gott. Er ist der Schöpfer und ihr seid seine Geschöpfe. Ihr gehört nicht euch selbst. Darum kehrt um. Versöhnt euch mit ihm, solange noch Zeit ist, damit ihr hier euer Knie vor ihm beugt, um Gnade zu empfangen, Leben, Heimkommen, Vergebung. Wenn ihr das nicht tut, ihr werdet eines Tages euer Knie vor ihm beugen müssen, ob ihr es wollt oder nicht, um die Konsequenz zu empfangen der Ablehnung seiner Gnade. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Die Botschaft sollen wir hinaustragen. Es ist eine Botschaft. Gott hat die Welt lieb, er will dich retten. Das ist unsere Botschaft. Das Gericht müssen ist eine Tatsache, ist eine Wirklichkeit. Johannes sagt, wer den Sohn nicht hat, über den bleibt der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist offenbar eine Realität. Die ist da. Und wir alle stehen unter diesem Zorn. Paulus sagt, da ist keiner, der gerecht ist, keiner, der Gutes tut, Römer 3. Aber Jesus ist der Ausgang aus dieser Not, aus diesem Gericht, aus dieser Gottesferne. Das ist unsere Botschaft, die Einladung zum Leben. Und dann sagt er, wenn ihr das tut, dann gibt es Reaktionen. Dann gibt es Reaktionen. Wir können nicht von Jesus, von dem Jesus der Bibel sprechen, von dem gekreuzigten und auferstandenen sprechen, ohne dass sich die Geister regen werden. Denn an Jesus scheiden sich die Geister. Wenn ich Jesus wirklich bezeuge, und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit meinem Leben bezeuge, dann werden sich die Geister an mir scheiden. Und das geht so weit, sagt uns hier der Text, dass sogar Bruder und Freund sich gegen uns wenden. Das steht hier geschrieben. Es hat Konsequenzen, sagt Jesus. Und dann geht er weiter und sagt hier, und ihr werdet gehasst werden von allen Völkern um meines Namens willen. Das ist hart zu verdauen. Wer möchte gehasst werden? Wer möchte ausgesondert werden aus der Gemeinschaft? Jesus macht uns nichts vor. Er sagt, mir nachzufolgen. Durch die enge Pforte auf dem schmalen Weg, der wirklich ins Leben führt. Liebe Freunde, in dieser Welt hat das Konsequenzen. Ihr werdet für Menschen, die nach der Wahrheit suchen und dürsten, werdet ihr zum Licht. Aber für alle anderen, die das Licht hassen, wie Johannes sagt, nicht ans Licht kommen wollen, weil ihre Werke böse sind, weil sie nicht wollen, dass die Menschen ihre Motive erkennen. Die werden zurückschlagen. Die werden sagen, das will ich nicht. Es wird euch nicht anders gehen als mir, sagt Jesus. Der Jünger steht nicht über den Meister. Wenn sie mich abgelehnt haben, dann werden sie auch euch ablehnen. Seid ihr bereit dazu? Natürlich sagt ihr, ihr müsst euch keine Gedanken machen, denn ich bin da. Der Geist Gottes ist mit euch. Er wird euch die Weisheit geben, was zu tun und was zu sagen und was nicht zu sagen. Aber der Weg ihm nach, wenn ich wirklich ihm nachgehe, ich werde erfahren, dass der Hass all jene, die ihn hassen, die Gott hassen, die sagen, ich bin mein eigener Gott, das werde ich erleben. Also wenn du durch das Leben gehst und sagen musst, der ist jetzt ein bisschen extrem, also das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass ich mit Menschen in Konflikt gekommen bin, dann ist meine Frage, hast du ihnen wirklich vom Kreuz erzählt? Hast du ihnen wirklich von Jesus erzählt? und gesagt, was Jesus für sie bedeutet. Denn nach dem Wort Gottes ist es ganz klar. Es heißt hier übrigens auch wichtig, darauf hinzuschauen, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Klug sein. Das Wort Gottes will, dass wir klug sind. Paulus sagt, wir kennen die Schliche des Feindes. Das heißt, dass wir wach sind, dass wir versuchen, die Zusammenhänge zu verstehen, die sich in der Welt verändern, in unserer Gesellschaft, in der Welt, in der wir leben. Gott will, dass wir anhand seines Wortes denken, damit wir nicht in die Fallen des Feindes laufen. Und ohne falsch, wie die Tauben. Das heißt, in allem, was ihr tut, seid aufrichtig, seid der Wahrheit verpflichtet. Macht keine faulen Kompromisse. Versucht euch nicht herauszureden. Was immer ihr tut, macht das aus reinen Motiven, nämlich mich, weil ihr mich liebt, weil ihr die Menschen liebt, weil ihr wollt, dass Menschen gerettet werden. Macht nichts, um Menschen in irgendeiner Form zu instrumentalisieren für eure eigenen Ziele. Es geht darum, sie an das Herz Gottes zu führen. Ohne falsch. Elia hat schon einiges gesagt in Bezug auf das Bekennen. Was das Bekennen betrifft, da geht es nicht nur um das Wort. Denn Jesus sagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden in das Himmelreich kommen. Das macht er ganz klar. Auch nicht alle, die in seinem Namen vielleicht auch gewisse Geistesgaben ausleben, sagt er. Herr, wir haben doch in deinem Namen das und das und das aufgebaut. Wir haben Menschen befreit, Kranke geheilt und so weiter und so fort. Ja, Gott heilt heute noch Kranke. Noch heute werden Menschen befreit aus der dämonischen Gewalt. Das tut Gott. Aber Jesus geht es um etwas ganz anderes. Wer den Willen meines Vaters tut, wer wirklich das Herz des Vaters kennt. Und ich habe hier in den letzten Tagen ja öfters davon gesprochen, der Wille des Vaters ist die Verwandlung unseres Herzens in das Wesen Jesu. Vergessen wir das nicht. Am Ende wird Gott schauen, wie sehr hat sich das Wesen seines Sohnes in unserem Leben entfaltet. Ihn bekennen. Ich bekenne ihn mit meinem Leben. Ich bekenne ihn mit der Art und Weise, wie ich mit meiner Familie umgehe, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden. Ich bekenne ihn in meinem Umgang mit Finanzen, mit meinem Besitz. Wie ich das einsetze, ob das wirklich zur Ehre Gottes gereicht oder ob ich damit einfach mein Reich, meine Sicherheit, mein Wohlbefinden damit aufbaue. Gott lässt sich nicht beirren, er lässt sich nicht spotten. Gott kennt unsere Herzen, er kennt unsere Motive. Er weiß, ob es mir um mich geht am Ende, um meine Ehre, wie ich dastehe, was die Menschen von mir denken. Oder auf das, was ich habe. Es mag noch so wenig sein. Ich wirklich einsetze aus Liebe zu ihm. Das hat mit Bekenntnis zu Jesus zu tun. Ich bekenne ihn immer ganzheitlich. Mit meinem Wort, mit meiner Tat. Und deswegen manchmal, wenn Menschen mich gewisse Dinge fragen, sage ich ihnen, fragt meine Frau. Weil sie ist meine Golddeckung. Vieles würde ich nicht predigen, wenn ich nicht sagen könnte, meine Frau, meine Kinder, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe. Sie werden nicht sagen, dass ich fehlerfrei bin. Das bin ich nicht. Ich habe meine Schwächen. Aber sie werden zumindest sagen, dass ich in der Substanz das lebe, was ich predige, weil es mir wichtig ist, um Jesu willen. Jesus geht es darum, dass wir wahrhaftig sind, ehrlich sind, authentisch sind, heißt das Wort. Das hat mit dem Bekenntnis zu tun. Wer sich zu mir bekennt von den Menschen mit seinem Leben, den werde ich vor meinem Vater bekennen. Machen uns wir nichts vor, liebe Freunde. Gott lässt sich nicht spotten. Er lässt sich nichts vormachen. Gott ist an religiösem Verhalten nicht interessiert. Er ist interessiert an der Haltung unseres Herzens, wie wir mit Menschen umgehen um seinetwillen, miteinander umgehen. Und dann noch ein letztes Wort, ein schwieriges Wort. Liebe Freunde, Jesus sagt, sagt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden zu schaffen. Das ist ein schwieriges Wort. Es erinnert mich, ich habe mal auf eine Antwort geschrieben, ein Büchlein geschrieben zu dem Thema, das 2008 ziemlich bereitgetreten wurde, nämlich einige islamische Gelehrte haben die Christen aufgerufen, nicht nur zum Dialog, sondern zu einem gemeinsamen Wort, zu einem gemeinsamen Verständnis und Bekenntnis. Und ich habe mich, mir es in die Haare zu Werke gestanden, als ich sah, wer alles aus der christlichen Welt und auch aus der freikirchlichen Welt diese Erklärung schnell und mit vorlaufendem Freude und Gehorsam unterschrieben haben. Ich gebe Ihnen das, dass Sie sehr wahrscheinlich in Unkenntnis dessen, was der Islam ist, das gemacht haben. Und Sie die Sprache und die Schliche des Feindes hier nicht verstanden haben. Aber darum ging es. Sie haben das Wort Frieden gehört und die Welt ist sofort gekommen und gesagt, ihr Christen, wenn ihr wirklich das seid, was ihr seid, dann müsst ihr etwas tun, um den Weltfrieden zu sichern. Die Moslems sagen, sie sind bereit und jetzt müsst ihr. Und das wird getan, indem ihr zusammensitzt und endlich zu einer Mindestübereinstimmung kommt. Das Problem dessen ist, wenn man das Ganze durchliest und durchdenkt, das wäre nur möglich, wenn ich Jesus aus dem Spiel lasse. Weil wir über Gott ohne Problem miteinander sprechen können. Mit allen. Aber es geht nicht um den Glauben an einen gemeinsamen Gott. Es geht um Jesus. Weil der Gott, an den wir glauben, hat sich in Jesus geoffenbart. Nur was Jesus über Gott sagt, ist die Wahrheit. Und das ist schwierig. Das bringt die Geister auf. Und das geht noch weiter. Jesus sagt sogar, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Das hört sich unglaublich gefährlich und kämpferisch an. Man hat schon den Eindruck, das geht doch in Richtung Dschihad. Das ist ein großes Missverständnis, weil man muss die Bibel schon im Zusammenhang lesen. Denn das Schwert wird klar definiert, was das Schwert ist. Das Schwert ist das Wort Gottes. Nach Epheser 6, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, von dem es heißt in Hebräer 4, 12, ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, und es dringt durch und scheidet zwischen Leib und Seele, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Es bringt Scheidung. Und wenn dieses Wort Gottes in mein Leben Einzug gewinnt und mein Leben verändert, dann bringt es Scheidung. Und diese Scheidung geht von nun an mitten durch Blutsverwandtschaft. Das ist schwierig, wenn Jesus plötzlich zum Konfliktpunkt wird in der Familie. Wenn Beziehungen plötzlich belastet werden und auseinanderfallen, weil ich mich entschieden habe, mein Leben ganz unter die Herrschaft Jesu zu stellen und zu sagen, er ist die Wahrheit. Ich zwinge und kann das auch nicht, niemand zu glauben, was ich glaube. Denn das ist die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Aber ich bezeuge ihn und sage, da er ist die Wahrheit. Und von daher wird die Haltung, das Ja oder Nein zu ihm Konsequenzen haben. Und wenn ich das aufrecht halte, dass ich mich mit ihm identifiziere, dann kann man mich von nun an nicht mehr ohne Jesus haben. Das heißt, wenn man ihn ablehnt, dann lehnt man mich auch ab mit ihm, weil ich gehöre zu ihm. Man kann mich nicht von Jesus trennen, wenn ich tatsächlich zu ihm gehöre, mich mit ihm identifiziere. Das ist schwierig. Das bringt in Familien Schmerz und Konflikt. Natürlich. Ich würde mich nie abwenden von Menschen, weil das Gott auch nicht tut. Auch von meinen Familienmitglieder, wenn ich solche hätte, die nicht an Jesus glauben, würde ich mich nie abwenden. Aber ich werde immer klarstellen, meine erste Loyalität ist er, nicht meine Blutsverwandtschaft, nicht meine Freundschaft zu Menschen. Und das kann dann Konsequenzen haben, dass Beziehungen auseinanderfallen, dass Streit, Entfremdung entsteht. Und zudem muss ich Ja sagen. Im Gebet kann ich immer noch fest daran halten, dass Gott Gnade hat und wieder zusammenbringt. Aber es ist eine Konsequenz, wenn ich mich für ihn entscheide, weil ich weiß, dass er das Leben ist und ich von ganzem Herzen darum ringe, dass auch die, die ich liebe als Familienmitglieder, als Freunde, dass sie ihn entdecken. Ich darf keine Kompromisse machen. Man kann Jesus nicht relativieren. Er ist das Wort Gottes, die Wahrheit, das Leben. Vergessen wir nicht, unsere Botschaft ist eine unglaublich befreiende Botschaft. Aber eine Botschaft, die scheidet und trennt. Sie trennt Licht von Finsternis, Lüge von Wahrheit. Natürlich, rein menschlich gesehen, ist es uns sehr viel näher, irgendwo im Halbdunkeln zu stehen, um nicht zu weit entfernt zu sein von denen, die entscheiden, in der Finsternis zu bleiben. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Wenn du lau bist, sagt er in der Offenbarung, muss ich dich am Ende ausspeien. Man kann nicht auf beiden Hochzeiten tanzen. Jesus möchte, dass seine Söhne und Töchter, seine Jünger und Jüngerinnen entschieden sind. Menschen mit einer Überzeugung, mit Charakter, eben wahrhaftig der Wahrheit verpflichtet, klar sind, dass man weiß, woran man ist an uns. Und dann sagt er, mit dem will ich schließen, das hört sich unglaublich radikal an, liebe Geschwister. Was ich sage, ist weit entfernt noch von der Radikalität des Evangeliums. Jesus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Haben Sie das schon mal verdaut? Wer Mann oder Frau oder seine Kinder mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer sein eigenes Leben mehr liebt, seine eigene Haut, als das Bekenntnis zu mir, ist meiner nicht wert. Jesus will ganze Sachen. Er macht keinen Handel mit uns. Will ich das? Will ich das eingehen? Ich möchte einfach zum Abschluss sagen, liebe Freunde, das hört sich sehr streng an, aber denken wir daran, Jesus sagt uns, in allem, in seinem Wort, wenn Gott für uns ist, dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Was immer uns begegnen wird, es kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. Nichts, was uns begegnen wird. Und das habe ich erlebt, in ganz schwierigen Situationen erlebt. Weil Jesus das Kostbarste ist, was ich habe, habe ich erlebt, das kann mir niemand nehmen. Freunde, wir haben eine Zukunft in Jesus, die nichts zu fürchten hat. Keine Atombomben, keine Hungersnöte, keine Energiekrisen. Natürlich werden wir vielleicht frieren. Wir werden vieles mitmachen, was andere auch mitmachen. Aber das ändert nichts an unserer Zukunft, an dem Leben, das uns gegeben ist. Dass wir sowieso in 10, 20, 30 Jahren verlieren werden. Ewigkeitsperspektive, liebe Freunde. Wer wirklich den Blick auf die Ewigkeit hat, der ist frei, jetzt zu leben. So viel. Ja. Lieber Jesus, ich bin so dankbar, dass du uns kennst bis auf den Grund unserer Seele. Du kennst an jeden Einzelnen, auch heute Abend, die hier sind. Du weißt, was sie bewegt, Herr. Du kennst ihre Freuden, ihre Nöte, ihre Ängste, ihre Hoffnungen, Träume und Wünsche. Von Herzen bitte ich dich für jedes Einzelne, dass du eine Neuoffenbarung schenkst, dass sie dich in einer neuen Weise, Heiliger Geist, dass du Jesus in einer neuen Weise wirklich uns vor Augen malst. Ich bitte dich um offene Herzensohren und offene Herzensaugen, dass wir verstehen, zu was du uns berufen hast. Herr, dass wir wirklich mit erhobenem Haupt durch das Leben gehen können, ganz egal, was uns begegnet an Anfeindung oder Schwierigkeiten, weil wir wissen, du bist unser Leben. Du hast uns einen Frieden gebracht, der uns niemand nehmen kann, weil er nicht von dieser Welt ist. Ich bitte dich von Herzen, Herr, dass du uns hilfst, uns ganz neu zu entscheiden und zu sagen, ja, Herr, wir wollen dir folgen. Herr, wir wollen Menschen der Wahrheit sein. Wir wollen Menschen sein, die dich lieben und die sich senden lassen, um den Menschen diese Liebe zu bringen. Und wir preisen dich, lieber Vater, dass du sogar jedes Haupt auf unserem Haupt gezählt hast. So nah bist du uns. Wir wollen dir vertrauen. Und aus diesem Vertrauen, aus dieser Gelassenheit heraus leben. Was für ein Vorrecht, Jesus, dass wir dich kennen können. Amen.